Ich freue mich jetzt mit Ihnen zusammen, dieses Lob Gottes zu singen für diesen schönen, herrlichen Tag, den er uns heute schenkt. Dass es ein Tag der Erquickung und der Ruhe und der Sammlung werde. Das ist unser Wunsch und wir wollen miteinander singen: Wach auf, mein Herz, und singe 348, den ersten und die beiden letzten Verse. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Herr Jesus Christus, weil du der gute Hirte bist, deshalb wollen wir jetzt auch deine Stimme vernehmen. Wir haben uns aufgemacht und haben uns heute Morgen die Zeit genommen und möchten jetzt nicht Menschenwort hören, sondern dein Wort. Und du siehst auch so tief in unser Leben und in unser Fühlen und Denken hinein und weißt, was jeden von uns beschäftigt und umtreibt. Du kennst unsere Ängste und unsere Freuden, das, was uns bedrückt und uns Sorge macht, das, was unabgeschlossen aus der vergangenen Woche noch da liegt. Und wir wollen es vor dich bringen, weil du der Herr unseres Lebens sein musst. Herr, gib uns heute ein Wort, das uns frei macht, das uns fröhlich macht, das uns mutig macht. Und wir bitten dich, rede du heute Morgen zu deiner ganzen Gemeinde, wo sie sich versammelt, in allen Kontinenten dieser Welt, in der dritten Welt, in Europa, in Amerika, in Asien. Du kennst deine bedrängte und leidende Gemeinde. Du bist draußen in Gebieten der Mission. Du bist der Herr der Welt. So wollen wir jetzt auch vor dich in der Stille das bringen, was jeden von uns persönlich bewegt. Wir beten in der Stille. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Die Bibel kann das ausdrücken und wiedergeben, was Menschen an Angst durchmachen. Es ist der Psalm, der vor dem schönen Psalm steht, der Herr ist mein Hirte, vom gleichen Dichter, dem David, gedichtet. Dass wir merken, in welchen verschiedenen Spannungen glaubende Menschen leben können. Da ist es im Psalm 22. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Wenn Sie Menschen kennen, die durch die Not der Depression hindurchgehen, dann wissen Sie, was David hier beschreibt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Hunde haben mich umgeben, der bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen der Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere, du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühm den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Wir wollen ein Lied von Johann Albrecht Bengel singen, dem Schulleiter, Seminarleiter damals im alten Kloster von Denkendorf. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er hat dieses Lied zuerst gedichtet für eine schwer depressive Tochter, die er hatte, der er es zurufen wollte in die Nacht ihrer dunklen Gedanken hinein. Und er selber hat einmal über so vielen Todesfällen in der eigenen Familie, so viele Kinder, die ihm wieder weggerissen wurden, gesagt: Wir sind ganz niedergeschlagen und doch ganz getröstet. Wir singen alle vier Verse dieses Liedes 544. Thank you. Als das neue Gesangbuch 1953 dann herauskam, haben ja viele Württemberger drum gefochten, dass diese Lieder uns erhalten bleiben im württembergischen Anhang. Ich war ein wenig bang, ob man singen kann, aber das hat mich gefreut, dass Sie diese Melodie, so viele Sie kennen. Wir wollen diese Lieder uns doch erhalten, diese Melodie von Stötzl, der ja Hofkantor war am alten Schloss drunten, mit Störl zusammen, der in der Stiftskirche war, die eines der ersten württembergischen Choralbücher ja herausgegeben haben. Wir haben heute als Predigtthema den Jonathan, den jugendlichen Vorwärtsprescher. 1. Samuel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Das war so eine kleine Garnison. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Das war alles, was Israel mobilisieren konnte gegen diese Übermacht der Philister, die das ganze Land besetzt gehalten hat. Saul war ja zum König gesalbt worden und hatte nur ein paar Leute zusammentrommeln können. Das war die ganze Macht Israels. Es waren aber an dem engen Weg, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Israelreisende können diese Stelle heute noch besichtigen. Man sieht ganz deutlich, genau die Stelle, so historisch exakt hat die Bibel erzählt. Die Felsklippen stehen noch so da und tragen noch den Namen. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, und praktisch höhnen heißt das jetzt: Kommt zu uns herauf. Lächerlich, was wollt ihr zwei, nicht? So wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Die Männer der Philisterwache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf. Das ist gar kein richtiger Weg. Deswegen haben die Philister auch gar nicht damit gerechnet, dass sie durch diesen gleichsam Kamin zwischen den Felsen hochsteigen. Mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen die Philister zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten. Ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld. Und das ganze Kriegsvolk und die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte, und so geschah ein Gottesschrecken. Herr, weise du uns durch alles Schreckliche der Welt hin auf dein Geschehen. Amen. Ein bekannter Redner sollte in Schweden Vorträge halten. Er hat sich vorher mit den örtlichen Veranstaltern zusammengesetzt und sie gefragt, was denn als Thema in diesem Land besonders ankomme. Und in allen Orten kam er nach kurzer Unterhaltung darauf: Wie werde ich mit meiner Angst fertig? Dann sagt er: Ja, also das verstehe ich nicht. Ausgerechnet in Schweden. wo seit 150 Jahren kein Krieg mehr war. Dieses Land hat doch die besten sozialen Sicherungen aller Staaten der Welt. Da ist vorgesorgt für alle Notfälle und die Regierung geht doch geschickt ihre neutralistische Politik. Aber dann sagten diese schwedischen Veranstalter zu dem Redner, wissen Sie, die Leute haben Angst, dass alles von heute auf morgen zusammenbrechen kann. In meiner letzten Gemeinde haben wir ja über der Kanzel ein Bibelwort anschreiben lassen, als wir die Kirche renoviert hatten und wir hatten eine Umfrage gemacht. Ich dachte, das soll doch die Gemeinde bestimmen, die das immer sehen muss. Und wir haben alle schöne Bibelworte auf den Zettel geschrieben und jeder hatte 3 Stimmen. Mit überwältigender Mehrheit wurde das Wort gewählt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch Kirchgänger haben Angst. Deshalb freue ich mich so an dem Jonathan, denn der ist ein Mann, der seine Angst überwindet. Dem wollen wir heute nachgehen, wie man mit seiner Angst fertig wird. Mein erster Punkt: Man muss immer an der Linie des härtesten Widerstandes bleiben. Lassen Sie mich noch einmal einsetzen bei der Angst. Es gibt ja Leute, die haben den Rat, wenn einer Angst hat, ja, vielleicht haben Sie es auch schon so gemacht, einem anderen gegenüber: Ach, lass doch deine Angst, ist dumm, ist unnötig. Wenn Sie sowas machen, handeln Sie unbarmherzig. Und es wird direkt makaber, wenn Sie das noch mit frommen Worten tun. Wenn Sie Bibelsprüche leichtfertig im Munde führen und so meinen, einem Menschen die Angst nehmen zu können. Denn Angst ist ein Zeichen von Intelligenz, von einem Durchblick. Das machen doch bloß Dumme. Stellen Sie sich einen Schüler vor, der 5er und 6er schreibt und sagt: Ich habe keine Angst vor dem Durchfallen. Das ist ja dumm. Wenn einer sich nicht sorgt um das Leben, wenn einer nicht weiterdenken kann. Der große schwäbische Philosoph vor über 200 Jahren, Schelling, sagte: Der wahre Grundstoff allen Lebens und alles Daseins ist das Schreckliche. Der wahre Grundstoff des Lebens ist das Schreckliche. Und das ist ja ein Gedanke, der bis in die moderne Philosophie über Kierkegaard weitergeht, wenn etwa Martin Heidegger so viel in seiner Existenzphilosophie über die Angst sagen kann, wenn er sagt: In der Angst, da entfliehen uns alle Dinge. Sie sind noch da, aber wir können sie nicht mehr richtig erfassen. Und wir kommen uns vor, als ob wir schweben und unter uns und um uns her ist nur noch das Nichts, das uns bedrängt und uns umdrängt. Dann ist doch die Angst eine richtige Schau meines Lebens. Das Nichts umdrängt mich. Das trifft sich doch mit dem, was ich Ihnen vorher vorgelesen habe aus dem Psalm 22, wo dieser David sagt: Auf mich gehen sie hinein wie Stiere, mich wollen sie zerreißen, in den Auseinandersetzungen, in die man in dieser Welt gestellt sein kann. In der Angst um sein Leben, im Kampf mit der Krankheit und was alles über Menschen kommen kann, wenn die Depressionen oder die Schwermut über einen kommt. Und was will man denn dann noch tun können, wenn man spürt, ich lebe im Nichts? Hat nicht die Bibel recht, wenn sie sagt: Im Grund besteht die ganze Welt nur aus Chaos. Und in dieses Chaos hinein hat der lebendige Gott sein Wort gegeben in der Schöpfung, als er gerufen hat, es werde. Und dass es in dieser Welt etwas Sinnerfülltes gibt, ist das Wunder des Redens Gottes, dort wo er schafft, wo er etwas macht. Und wo ich merke, dass die Ordnung Gottes zerstört wird, da sinke ich wieder zurück in dieses Chaos, das ich genauso in meinem Leben in mir selber dauernd spüre, das mich zusammendrücken will. Dieses Nichts, das spürt man ja nicht bloß, wenn man selber durch die Todesstunde hindurchgeht, sondern das spürt man ja schon, wenn einen plötzlich treue Freunde verraten, die einen ganz genau kennen, die Schwächen von einem selbst genau wissen und die nun plötzlich, ja, jetzt kommt die Angst. Erzählt er das weiter? Stellt er mich bloß? Und wie bin ich dann, wo stehe ich dann noch? Wo habe ich denn noch etwas, woran ich mich halten kann? Was kann man denn machen in der Angst? Man sucht, wenn Heidegger sagt, alles geht vor uns weg, alles Seiende versinkt, dann versucht man eben doch irgendetwas zu halten. Die Kinder haben gar nicht so Unrecht, wenn sie bei Nacht durch den dunklen Wald gehen, dann vor sich hin pfeifen und singen, damit wenigstens in dem Nichts etwas da ist. Wenn es nur mein eigenes Lärmen oder Singen oder Pfeifen ist. Wie machen wir es denn, wenn wir zu Hause sitzen und am Telefon warten auf eine Nachricht? Ein Familienmitglied ist operiert worden und wir wollen nun wissen, wie ging das aus? Oder man wartet auf den Befund der Untersuchung, positiv, negativ. Dann sitzt man zusammen und man babbelt Belangloses, um in dieses Nichts wenigstens seine eigenen Pappelworte hinzustellen, damit wenigstens etwas da ist, um das zu füllen, diese furchtbare Leere. Und unsere Kranken sagen uns das ja immer, dass das so schwer sei. In der Angst kommt dieses Nichts heraus, dass die Zeit so lang wird und die Nacht so lang ist. Ist doch alles noch da, der Nachttisch ist doch da. Das Bett ist doch da. Doch sagen sie, ich bin ganz allein, es ist nichts mehr da. In der Angst wird alles so leer. Und in dieser Angst, da greift man zu Notlösungen. Es wird im Kapitel vorher erzählt, dass der König Israels, Saul, vor den Philistern in ganz große Angst kam. Er hat ja die Verantwortung für das Volk Israel. Und er weiß, er muss jetzt in die Schlacht gehen und da fehlt ihm der Samuel und dann weiß er nicht, was er tun soll. Und er hält diese ganze Anspannung der Angst gar nicht mehr durch, dieses Warten, er hat keine Geduld, er hat sie 6 Tage lang. Und dann gehen ihm, wie wir so sagen, die Nerven durch und dann sagt er, ja nun, ich muss auch mal handeln. Und dann handelt er entschlossen. Und dann wissen sie, dass Gott ihn fallen lässt. Furchtbare Geschichte, die dort von Saul erzählt wird, dass er erst rechts ins Nichts fällt, weil er aus der Hand Gottes fällt. Und ich denke darüber in meinem Leben auch, dass man in der Angst oft solche Kurzschlussreaktionen macht, dass man meint, man müsse jetzt irgendeine Lösung treffen, irgendwo muss es doch weitergehen, bevor man genau weiß, was nun der Weg Gottes ist. Das sind Kranke, die über lange Zeit hinweg liegen und sagen, ich weiß nicht, wo Gott mit mir hin will, aber jetzt irgendwie, ich muss jetzt eine Antwort finden. Und es ist ihnen plötzlich ganz gleich, ob sie von Gott kommt oder ob sie sich selber geben. Und da war der Jonathan ein anderer Mann. Er lebt an der Linie des härtesten Widerstandes. Er will nicht aus der Angst raus und sagt, ich muss jetzt schnell diesen Zustand der Angst beenden, sondern er geht sogar darauf zu. Das ist das Unerwartete. Jonathan versucht nicht mit großen militärischen Kunststücken nun die Philister zu besiegen, sondern er sagt, wenn Gott mit uns ist, dann kann ich auf dieses Nichts zugehen, das vor mir liegt. Denn dieses Nichts war, dass man von den Philistern völlig umgebracht und vernichtet wird. In dieser trostlosen Situation sagt er nicht, ich möchte möglichst schnell eine kurzfristige Lösung haben oder einen Kompromiss oder einen Waffenstillstand oder irgendwas, ich möchte wieder in Frieden leben, sondern er sagt, ich gehe auf diese ausweglose Lage zu. Und dann nimmt er seinen Waffenträger mit und sagt, komm, wir stellen uns den Philistern, wenn wir nur zu zweit sind. Das ist Glauben. In der Angst drauf zugehen. Sie können in ihrem Glauben jetzt nur ihr eigenes Sterben einmal bewältigen, vor dem sie Angst haben. Mit ihrem Herrn Jesus. Sie können nur einmal ihre Situation als Kranker bewältigen. Die Spannungen, in die sie hineingestellt sind, dass der Weg, den sie gehen können. Der Weg des Glaubens an der Linie des härtesten Widerstandes weiter. Ich spüre, ich falle ins Nichts. Aber mein Herr Jesus, der ging diesen Weg in dieses Nichts hinein. Der ging dort hinein, wo ihn die Menschen verlassen und verraten haben, wo sie ihn zum Tod verurteilt haben, wo sie geschrien haben, im Hass kreuzige. Und er hat sogar diesen Weg bis hin ans Kreuz gehen können. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, diesen Weg an dem Nichts entlang. Und gerade darin hat er dieses gefunden, was hält. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er heiße der Seinigen Sonne und Schild. Das kann man doch nicht im herrlichen Tagen erleben. Das kann man nur in Tagen der Angst erleben. Wenn sie es durchhalten, bis zum letzten Atemzug. Wer glaubet, der fleucht nicht. Es muss ihm wohl gehen. Es birget vor ihm sich die Furcht und Gefahr. Und ehe die Trägen, die Müden, die Langsamen den Gegner ersehen, so hat er schon den Sieg in der Hand. Immer an der Linie des härtesten Widerstandes. Der Glaube ist doch nicht so, dass man auf Menschen zugeht und sagt, keine Angst, leg's weg. Nein, steh deine Angst einmal durch im Glauben mit deinem Herrn. Noch ein zweites. Wenn schon, dann wollen wir Großes erwarten. Wie Jonathan und sein Waffenträger durch den Bach klettern und dann da drüben zwischen diesen beiden Felsen hochsteigen, da wird ihnen sehr bang gewesen sein. Und sie haben ja sich ein Zeichen ausgemacht und das darf man sogar tun mit Gott. Ich glaube, dass sie es im Gebet gemacht haben. Herr, du musst uns äußerlich, durch ein äußeres Merkmal zeigen, was dein Wille ist. Aber was mich überrascht, ist, dass sie sogar so kühn sind und so Großes erwarten. Der Jonathan sagt dieses schöne Wort, das müssen sie sich aufschreiben, auf ihren Schreibtisch stellen oder in ihrer Küche irgendwo aufhängen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und daraus zieht er nun eine ganz interessante Folgerung. Wenn es dem Herrn nicht schwer ist, durch viel oder wenig zu helfen, dann möchte ich viel haben. Dann möchte ich nicht wenig haben. Also wenn er Kleines und Großes tun kann, dann will ich das Große von ihm haben. Und dann will ich einen großen Sieg bei ihm haben. Sie sind vielleicht erschreckt, dass es hier um ein Kriegsgeschehen geht. Und es gibt in unserem Leben Spannungen, die wir nur Gott anbefehlen dürfen. Es gibt Belastungen und Bedrückungen und sagen, Herr, du musst uns irgendwie die Tür aufmachen. Wir sehen keinen Ausweg mehr, wie der Jonathan. Da war das Volk Israel, das nicht mehr leben konnte, obwohl Gott doch dieses Land ihnen gegeben hatte. Und er stellt das in die Hand seines Gottes. Herr, Großes will ich von dir haben. Mir hat er so Eindruck gemacht, dass selbst er jetzt an der Linie, wo das Nichts kommt, wo er im Grunde sagen muss, ist doch unsinnig, mein Waffenträger und ich und die Philister. Dann sagt der Herr, wenn deine Siege kommen, dann wird es ganz groß werden. Ahnen Sie etwas, was Glauben heißt? Da ist ein Apostel Paulus später unterwegs, als der einzige Apostel, der das Evangelium in die Heidenwelt hinausträgt. Und dann sperren sie ihn ins Gefängnis ein. Und dann liegt er da in so einer muffigen Zelle drin und die Wärter spielen mit ihm und schikanieren ihn. Und dann kriegt er endlich einen Brief. Und wie freut er sich, wie er den Brief aufreißt aus der Gemeinde Korinth. Und dann liest er drin, dass in der Gemeinde Korinth es drunter und drüber geht. Streit, Unzucht, alles ist durcheinander. Sektierer sind eingedrungen. Da hätte ich gesagt, jetzt ist der Augenblick, dass man aufhört. Das ist ein Zeichen, dass man nimmer weitermachen soll. Und der Paulus sagt, jetzt merke ich, dass ich mit dem Gott rechnen kann, der Tote lebendig macht. Jetzt rechne ich mit dem Gott, der seine Wunder tut, an der Linie des härtesten Widerstandes. Jetzt ist das aufgebrochen. Wir haben doch eine ganz falsche Denkungsart, wenn wir immer meinen, Gott baut seine Gemeinde, indem eben die Kirche immer voller wird und es größer wird. Es kann ja mal so gehen, dass Gott seine Gemeinde baut, dass alle weglaufen. Und dass in dem Augenblick, wo keiner mehr denkt, plötzlich schlichte Menschen in ihrer ganzen Einfachheit anfangen, Gott beim Wort zu nehmen und mit ihm zu rechnen, dass er Tote lebendig macht, dass er seine Wunder tut, dass er Menschen sich zuführen kann. Mir ist das oft so bewegend, wo lebendige Jugendarbeit ist, wie die oft entstanden ist. Doch nicht, dass man Menschen nach dem Mund geredet hat, sondern wo Leute waren, die wie dieser Jonathan mit Gott gerechnet haben und Großes von ihm erbeten haben. In einem Augenblick, wo gar nichts Zu erwarten war, dass irgendjemand nun hier wirklich die Stimme Gottes vernimmt. Wenn heute Abend diese Evangelisation in der Leonhardskirche beginnt, dann habe ich nur die Sorge, ob wir eigentlich meinen, eine solche Evangelisation sei eine nette Vortragsveranstaltung. Oder ob es uns heute Abend darum geht, auch in unserer Vorbereitung. Wir wollen einbrechen in die Welt der Menschen, die Gott hassen, die Gott gar nicht mehr finden können, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen, die keinen Frieden haben und denen wir durch solche Abende einmal ihnen und dem lebendigen Herrn Jesus die Gelegenheit geben, dass er seine Siege macht. Wenn eine Evangelisation nicht ein Vorstoß wird in die Welt des Unglaubens hinein, dann ist es nichts weiter als eine recht kostspielig aufgezogene Gemeindeveranstaltung oder ein Gottesdienst. Es geht doch darum, dass glaubende Menschen einbrechen in die Welt des Unglaubens. Wenn schon, dann wollen wir Großes erwarten, wo sie hineingestellt sind, wo sie an dieser Linie des Widerstandes leben, wo sie in Angst sind, da dürfen sie im Namen Gottes Großes erwarten. Nur ein letztes, nur Vorwärtsprescher erleben Wunder, nur Vorwärtsprescher erleben Wunder. Manchmal könnte man meinen, es sei ein besonderes Zeichen des Glaubens, dass man alles hinnimmt und sagt, nun, Gott hat es zugelassen. Hätte doch der Jonathan sagen können, nun hat er ja die Philister zugelassen. Nur Vorwärtsprescher erleben Wunder Gottes. Jesus hat uns gesandt in die Welt. So wie er seine Christen sendet, dass sie Zeugen seiner Gerechtigkeit sind, Boten seines Friedens, dass sie sein Reich aufrichten in dieser Welt, dass wir gegen Lüge und Unwahrheit kämpfen, dass wir seinen Frieden weitergeben und Menschen diesen Frieden Jesu bezeugen. Menschen, die in der Angst leben, die in der Macht der Finsternis stehen, dass wir ihnen zusprechen, dass sie frei werden können, dazu sendet er uns. Und das erleben nur Leute, die sich aufmachen und sagen, ich kann das nicht, woher soll ich es auch können? Was hat denn Jonathan durch Gaben oder Begabungen oder Macht machen können? Es ist doch eine Sache des Glaubens, was ich mit meinem Leben ausrichten darf. Und so hat Jonathan es gemerkt und so hat er es gewagt und dann hat er erlebt, dass nicht durch seine Macht die Philister geschlagen wurden, sondern durch einen Gottesschrecken, heißt da hinten. Und es geschah ein Gottesschrecken. Die Erde erbebte. Die ganzen Siege des Alten Testaments sind gar keine Schlachtgeschichten von Menschen, sondern sind immer Geschichten, dass Gott seine Wunder tut. Selbst wenn Sie die Geschichte von David und Goliath lesen, da ist gar nicht irgendwie von einem Ringen von Menschen die Rede, sondern dass Gott auf seine Weise die Lösungen bringt, die nötig sind. Nur Vorwärtsprescher erleben Wunder. Wagen Sie es doch. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel Ihnen zum Schluss erzählen, damit Sie merken, wie das sich bis in unsere Welt des Berufes hinein nachvollziehen lässt. Im Jahr 1733 war ein Arzt in Kiel, in Holstein. Und der holsteinische Herzog hat eine Gesandtschaft ausgerüstet mit 100 Personen, die zum russischen Zaren, dem Schwager des holsteinischen Herzogs Friedrich III., reisen sollten und von dort weiter nach Persien. Und es ging um den Handelsweg auszukundschaften, den der ostindische Seidenhandel nehmen wollte. Er wollte ihn ursprünglich über Holstein leiten, dieser Friedrich III. Und da war der junge Arzt aufgefordert worden vom Herzog, er soll mitgehen. Er ahnte, was diese Reise werden sollte. Und er hat selbst dieses Wagnis einer wirtschaftlichen Reise, die er hier tut, als Gesandter seines Herzogs hineingestellt, in seinen Glauben, dass er selbst dieses Stück seines Lebens unter die Bewahrung Gottes stellte. Es war eine furchtbare Reise. Sie waren, glaube ich, 4 Jahre unterwegs. Es hat angefangen mit einem großen Unglück in der Ostsee, wo sie schon fast ertrunken sind, im finnischen Meerbusen. Es ging weiter durch ganz große Nöte auf dem Weg dann in Mittelasien, bis sie in Persien eingetroffen sind. Im Kaspischen See ist noch einmal ihr Schiff untergegangen. Sie sind überfallen worden von Räuberhorden und zum Schluss haben die Gesandtschaften der Inder und ihre Gesandtschaft sich noch verprügelt und da sind einige zu Tode gekommen. In dieser Situation muss man eigentlich sagen, wie hat dieser Paul Fleming, der war es, diesen Weg seines Lebens gewagt. Und wenn wir jetzt im Anschluss an die Predigt dieses nur ein paar Verse aus diesem Lied von Paul Fleming singen, dann ahnen wir etwas, was Vorwärtsprescher wagen in dieser Welt. Dass sie mit Gott drüber reden, Herr, mein Leben, meine Aufgaben, mein Beruf, ich möchte es vor dich stellen und unter dich. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, ich habe diese Welt überwunden. Es kann Mächte geben, die uns bedrängen. Dass wir Angst haben, ist nur gut, dass wir nicht oberflächlich werden, sondern die Gefahren sehen, aber dann können wir darauf zugehen, weil wir einen Herrn haben, der diese Welt überwunden haben, der stärker ist als die Abgründe und in dessen Hand wir drinstehen. Nur, dass wir ganz bei ihm sind, dass wir nicht fromme Sprüche im Munde führen, sondern dass wir mutige Leute werden, die trotz der Angst weitergehen. Gehorsam dorthin, wo er uns sendet und die Wunder erleben, große Wunder, die Aufbrüche erleben, die Siege Gottes erleben. Amen. Wir wollen vom Lied 292 in allen meinen Taten die Verse 2 und 3 und 11 und 13 singen. Die restlichen können Sie ja dann zu Hause noch lesen. 292, 2 und 3, 11 und 13. beten. Herr, du hast Macht über alles in der Welt. Wir wollen auch unser eigenes Leben ganz in deine Hand hineingeben. Nimm du alles aus unserem Leben weg, was uns von dir trennt. Alles, was vor dir nicht recht ist. Und dann sprechen wir es vor dir aus, dass wir viel Sünde in unserem Leben haben, wo wir dir nicht gehorcht haben und uns gegen dich vergangen haben. Du allein kannst das zurechtbringen. Allein du kannst das zudecken in deiner Vergebung, dass wir das jetzt ganz fest wissen und von dir zugesprochen bekommen, dass du mit uns gehst, auch in dieser kommenden Woche, auch in den Spannungen und Aufgaben, die vor uns stehen. Wenn du uns hältst, wenn du uns beschützt, dann können wir Kühnes wagen, wenn du uns dazu sendest. Herr, gib uns Weisheit und Erkenntnis, was recht ist vor dir. Und wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dann gib uns Geduld, bis wir die Erkenntnis von dir haben, was zu tun ist. Zeig uns auch, wo Menschen um uns her sind, mit denen wir sprechen können, die uns deinen Willen erkenntlich machen können. Lass uns auch als Gemeinde sehen, was wichtig und Vorrang hat vor dir und was zu tun ist, dass wir in dieser Welt deinen Willen erfüllen können. Herr, gebrauche uns dazu, dass wir Neues beginnen in deinem Namen. Wir wollen uns nie abfinden mit der Not dieser Welt, mit den Tränen, mit dem Unglauben um uns her, sondern wir wollen Großes von dir erwarten, weil du der Herr bist und weil du dich der Menschen erbarmst. Gebrauche dazu uns und auch diese Evangelisation, die heute Abend beginnt. Zeige du uns die Menschen, mit denen wir reden müssen, die um uns her sitzen oder die wir sehen. Zeige uns auch die, die wir noch einladen müssen und ansprechen sollten, damit du Menschen zu deiner Gemeinde tun kannst, damit du Neues machen kannst im Leben von Menschen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir noch vom Lied Ich stehe in meines Herrn Hand, den letzten Vers 306, Vers 5.
Und davon ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich sein noch sagen kann, soll ihm und ihn entheißen. Was er verspricht, das bringt er nie.
Entschuldigen Sie, die Melodie kannten Sie nicht so gut. Wir müssen doch als die andere nehmen, dass wir nicht zu viele neue Melodien drin haben und Sie mitsingen können, sonst wird der Gottesdienst zur Schulstunde. Aber das ist mir immer wichtig, dass wir von Herzen mitsingen können. Ich möchte noch einiges bekannt geben. Ich habe das Blatt vorher austeilen lassen von dem Missionsbund Licht im Osten, den ich leite. Ich wollte Ihnen danken für das Opfer vom letzten Sonntag auch. Sie finden auf der letzten Seite einen Dankbrief, den wir von diesen nicht registrierten Christen bekommen haben, die ja in so schwerem Druck stehen seit dem Jahr 1961. Und nehmen Sie dies als Dankzeichen. Wir sind froh, solange es überhaupt noch möglich ist, Ihnen Hilfe zukommen zu lassen mit Büchern. Wir können dieses Jahr etwa für 700.000 Mark Bücher drucken. Und alle nur auf Wege, die Gott kennt, außerhalb des Postversandes zukommen lassen. Vielen Dank. Wir haben da drüben einige Bücher ausgelegt. Ich habe das schon im Blick auf Weihnachten getan. Väter der Christenheit ist ein dicker Wälzer von Friedrich Haus. Das Bibellexikon liegt, glaube ich, jetzt nicht mehr da. Das tue ich wieder ein paar hin. Das sind also, wenn Sie was Schönes suchen, ausgewählte Geschenke bis hin zu einem kleinen Taschenbuch, das meine Frau und ich wieder rausgegeben haben, biblische Impressionen in Israel. Das sind also Bücher, die ich aus dem großen Buchangebot herausgegriffen habe, die mir besonders wichtig sind. Wir können ja keinen großen Büchertisch machen, wir haben ja auch Buchhandlungen hier in unserer Gemeinde. Wir haben am Bußtag den letzten Gottesdienst unserer Reihe mit Gott rechnen wie mit Zahlen, Nehemia, Politiker und Evangelist der Freude. Heute Abend beginnt die Evangelisation um 20 Uhr. Manfred Siebald wird schon heute Abend singen. Wegen eines Todesfalls in seiner Familie kann er morgen nicht, wie angekündigt, singen, sondern wird heute am Dienstagabend singen. Mir ist wichtig, dass Sie auch noch Menschen darauf ansprechen. Gerade Leute, die sonst sagen, das ist nichts für mich. Sagen Sie, kommen Sie dieses eine Mal und dann wollen wir wissen, was das Evangelium an Menschen tut. Aber hier ist eine Gelegenheit, dass gerade von Menschen gesprochen wird, die ablehnend sind, die das nicht verstehen, die Ärger haben und wo wir in anderer Form die Gelegenheit geben wollen, das Evangelium auszudrücken und zu sagen. Ich möchte Ihnen auch danken für alles, was Sie zum Bazar getan haben. Es war ganz überraschend, auch die vielen Gaben und Kuchen und was alles dazu kam. Am Dienstag um 15 Uhr haben wir Bibelstunde. Die anderen Veranstaltungen, Jugendbibelabend, Bibeltraining und so weiter, fallen aus wegen der Evangelisation. Aber am Dienstag haben wir mittags diese Bibelstunde. Dann möchte ich auch hier schon bekannt geben, dass wir am Vorabend des ersten Advent einen Adventsabend machen. Wir machen nicht in Nostalgie, sondern wir machen in der Freude am Kommen Jesu einen schönen festlichen Abend im Schein der Kerzen drüben im großen Saal. Und ich möchte heute schon Sie bitten, dass Sie sich diesen Termin vormerken. Es soll auch Gelegenheit geben, dass wir eben anders zusammenkommen. Unser Opfer heute ist für das Albrecht-Bengel-Haus bestimmt in Tübingen. Sie wissen ja noch, wie die Situation gespannt war in Tübingen, wie dann die Möglichkeit nicht war, einen Bauplatz zu bekommen, wie sich schließlich der Gemeinderat Tübingens dagegen ausgesprochen hat, obwohl vorher ein großes Wohnhaus gebaut werden sollte, dass nachher das Bengelhaus gebaut werden kann. Es war in der Presse geschrieben worden, es ist doch unmöglich, dass Pietisten sowas hier errichten. Das war ein politisches Wort, das gesprochen wurde. Und wir haben immer gefragt, möchte uns Gott woanders hinschieben oder sollen wir hier vorwärts preschen? Und nun hat durch diese Rezession sich die Möglichkeit ergeben, dass eine Baugesellschaft ein Baugelände sehr groß verkaufen musste, zum weniger als die Hälfte des Preises, um das sie ihn einst erworben hatte. Und man hat ihn nun gekauft und es ist jetzt noch zur Bezahlung dieses Preises. Es soll ja im nächsten Jahr schon mit dem Bau begonnen werden, wenn endlich dann die Stadt das letzte grüne Licht gibt. Jetzt hat sie schon die Genehmigung erteilt, dass dort das Studentenheim gebaut werden kann. Über 100 Studenten gehören jetzt zum Albrecht-Bengel-Haus. Es liegt uns ja daran, dass diese Ausbildung von Gemeindepfarrern dort weiter geschehen kann. Vielen Dank für alle Gaben.